Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, der zum Eigentum sein Volk erwählt hat. Das ist der Wochenspruch. Und es ist jetzt noch ein dritter Text, den ich euch auch möchte lesen, wo dann eben auch der Predigttext ist. Meint nicht, sagt Jesus zu seinen Jüngern oder einfach zu seinen Zuhörern, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es geht drum ums Gesetz. Der erste Text, den wir gehört haben, das war, bevor das Gesetz gekommen ist. 1. Mose 19 und im 1. Mose 20. 2. Mose 19 haben wir den Text gehört und 2. Mose 20 sind dann nachher die 10 Gebote und alle Gebote fallen nachher ab Kapitel 20. Und jetzt kommt Jesus Christus und er sagt, und der Paulus fasst das so zusammen, Jesus Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Also Jesus Christus ist nicht gekommen, zum eins von dem Gesetz aufheben, sondern zum sie erfüllen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes, das bleibt in Ewigkeit. Das ist mehrmals deklariert in der Heiligen Schrift. Das ist nicht einfach nur eine einfache Aussage, sondern das ist ganz eine klare Proklamation. Es ist so, Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird bleiben stehen. Und da geht es vor allen Dingen ums gesprochene Wort Gottes. Der Paulus lehrt uns auch, dass zuerst das Unsichtbare war und das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Und dann wird das Sichtbare wieder weggeräumt werden und das Unsichtbare wird weiter bestehen. Eben die Ewigkeit. Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit. Und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Nur einer, der ist ewig und an allen Enden. Und wir in seinen Händen. So sieht es aus. Wir sind nur eine kurze Zeit. Der Mensch ist nur eine kurze Zeit auf dieser Welt. Es bleibt ihm nicht viele Tage. Heute oben wagen wir zusammen einen Blick in Gottes ewige Gedanken. Gott hat Menschen sein Wort wissen lassen. Er hat Gedanken über uns. Und zwar hat er Gedanken vom Frieden, Gedanken von der Hoffnung und Gedanken von der Zukunft. Das schreibt uns der Prophet Jeremia. Und wer es will nachlesen, kann Jeremia 29, Vers 11 nachlesen. Es ist das gesprochene Wort von Gott, das gilt. Und der Schall von seinem Wort, der pflanzt sich fort bis auf die heutige Zeit. Wenn Himmel und Erde vergangen sind, werden auch alle Bibeln und alle Torarollen, die werden nicht mehr sein, die werden vernichtet werden. Und trotzdem, es geht nicht ums geschriebene Wort, und trotzdem bleibt Gottes Wort bestehen. Es ist unauflöslich und unauslöschlich. Was Gott sagt, das tut er auch. Gott ist nicht wie ein Mensch. Menschen können ihre Meinungen ändern. Oder sie verändern sich auch selber mit dem Alter. Das spüren wir ja auch. Als wir jung waren, haben wir nicht gleich gedacht, wie wir heute denken. Und so hat das alles eine Verwandlung. Aber Gott ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In ihm ist kein Schatten und kein Wandel vom Licht. Er ist immer genau gleich. Und Jesus geht sogar so weit, dass sogar vom geschriebenen Wort sagt, all das, was in den Gesetzesbüchern steht von Mose und in den Propheten und in den Geschichtsbüchern, da wird weder ein kleines Jota, das ist der kleinste Buchstabe vom hebräischen Alphabet, und auch kein Strichli wird irgendwie verloren gehen. Das gilt. Es gilt. Es wird gar nicht vergehen, sondern es wird sich alles erfüllen, was er gesagt hat. Aber jetzt kann man doch sagen, du, es gibt doch so viele Bibelübersetzungen. Und die eine Bibelübersetzung ist sehr genau und am Wort getreu, aber dafür kann man es dann fast nicht lesen. Und andere Bibelübersetzungen, die nehmen das ein bisschen lockerer und die kann man dafür lesen, fast wie eine Zeitung. So wie man die Tageszeitung liest. Aber dann ist es schon ziemlich nicht mehr so genau. Und welche Übersetzung ist jetzt überhaupt zulässig? Und wir sehen dann auch, dass die Bibel übersetzen tun oder übersetzt haben, früher, wie sich die darum bemüht haben. Zum Beispiel die Zürcher Bibel ist eine, die sehr genau ist. In Zürich, zur Zeit der Reformation, da sind Gelehrte und Nicht-Gelehrte zusammengekommen und haben jeden Tag an der Bibelübersetzung weitergeschafft. Sie haben miteinander diskutiert und gefeilscht, welches ist jetzt das richtige Wort. Wie tun wir jetzt das aus dem Hebräischen, Altes Testament? Wie tun wir das aus dem Griechischen, Neues Testament? Wie tun wir das in deutsche Sprache übersetzen? Und sie haben um jedes Wort, also um jeden Satz und um jedes Wort miteinander gerungen. Und das hat sich weitergepflanzt. Von 84 bis 90, da durfte ich mit meiner Familie in Burkina Faso arbeiten. Und dort haben wir auch für Bibelübersetzer haben wir Häuser bauen und Strassen, dass sie auch fahren können. Und da haben wir mit denen auch Kontakt bekommen. Und die machen es präzis gleich. Da kommt jemand von Europa, von Amerika, lernt die einheimische Sprache und tut dann mit den Leuten vor Ort versuchen, die Bibel in die ihre Sprache zu übersetzen. Und sie nehmen es sehr genau. Aber sie gehen dann auch auf den Markt und lesen das für und fragen dann die Leute, verstehen ihr auch, was wir euch hier vorlesen? Und erst dann wird die Bibel gedruckt. Dann müssen wir auch wissen, die Sprache verändert sich ja. Man hat auch gewisse Sprichwörter, die kann man nicht einfach so übersetzen. Eben für Burkina müssen wir Französisch lernen. Und wenn wir jetzt sagen, das passt wie eine Faust auf ein Auge. Und jetzt nehmen wir die Worte und übersetzen das auf Französisch. Und dann geht ihr auf Genf ab und geht das Wort wörtlich wiedergeben. Die werden euch anschauen und staunen und sagen, du, von was redest du jetzt genau? Wir können das nicht verstehen. Da weiss man das, wenn etwas passt wie eine Faust auf ein Auge, das heisst, es ist unpassend. Aber in Genf, wenn ihr das so sagt, die werden euch mit grossen Augen anschauen und sagen, also, es wäre besser, würdest du Französisch reden. Die Sprache verändert sich. Und so und auch Sprache empfinden. Wenn wir jetzt die alte deutsche Bibel eben von Zürich, die lesen heute, dann müssen wir sagen, ja, das war noch ein eigenartiges Deutsch gewesen und eben auch noch anders geschrieben. Wo wir ein D haben, haben sie ein T gehabt und andere Sachen, wo man einfach sagen, das ist markant, sie haben auch viel mehr B drin in den Wort. Es ist einfach ein anderer Ausspruch gewesen. Und so ist die Sprache eben dynamisch. Das ist nicht statisch, sondern dynamisch. Darum muss die Bibel immer wieder neu übersetzt werden. Auch von uns selber. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann müssen wir das übersetzen. Das ist ja wie bei einem Fluss, oder? Man ist auf der einen Seite und das will man übersetzen auf die andere Seite. Ich lese das Wort Gottes, das aus der Ewigkeit zu mir kommt, am Morgen, bevor ich arbeite, bevor ich ans Tageswerk gehe. Und jetzt, was wollte das Wort mir sagen in meinem Alltag für den heutigen Tag? Was sagt das Wort zu mir? Und das ist ja gut, wenn man zuerst sich Gedanken macht, was sagt das Wort für sich? Und dann kann man sich überlegen, was sagt das Wort für mich? Und nachher für den Tag hinein, was sagt das Wort für dich? Wenn man die drei Schritte durchgeht mit dem Wort Gottes, dann merkt man, es kann ihm sehr hilfreich werden im Alltag. Es geht nicht nur um Genauigkeit, sondern es geht auch darum, dass es verständlich ist. Und Jesus sagt dann auch, wer nur das kleinste Gebot verändert oder auflöst und Menschen so lehrt, der wird der geringste heissen im Reich vom Himmel. Wer aber tut und lehrt, der wird gross im Reich Gottes. Im Judentum geht es immer ums Tun. Das Theoretisieren, das Politisieren, das ist gar nicht gross gefragt. Sondern, was tust du? Zeig mir mit deinen Taten, zeig du uns ein Zeichen, als ich zu Jesus gesagt, zeig du mit deinen Taten, wer du bist. Lass uns sehen, wer du bist. Tu mal etwas, das wir erkennen können. Und so fordert Jesus auch hier auf, dort mit euren Taten bezeugen oder zu erkennen geben, wer ihr seid, was ihr für eine innere Haltung habt. Denn mit dem, was das Herz voll ist, von dem redet auch das Maul und das tut auch unsere Hände. Und Jesus sagt auch, eure Gerechtigkeit, die muss besser sein als die von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben ja die Gesetze und die Propheten, die haben sich über grosse Strecken auswendig können. Und Jesus sagt doch, die muss besser werden als sie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben zwar das Wort Gottes kennt. Aber Jesus sagt dann auch, die binden grosse Lasten. Wortwörtlich heisst es im Matthäus-Evangelium, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und sie legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sich nicht mit ihrem Finger bewegen. Sie machen schwere Lasten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber selber weiss sie nicht mal den Finger krümmen dafür. So haben sie es gemacht. Und sie haben auch gewusst, wie man das Gesetz umgehen kann. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich liebe das Beispiel so sehr. Wenn man am Sonntag gibt es den Sabbatweg. 1000 Schritte, das heisst 500 in die Synagoge und 500 heim. Das hat man so länger. Wenn man aber auf dem Wasser, auf dem See, auf einem Schiff, dann kann man die Reise nicht unterbrechen, sonst verliert man die Orientierung. Also auf dem Wasser kann man weiter reisen als 1000 Schritte. Also jetzt gut überlegen. Man nimmt den Wassersack, man legt aufs Kamel, man sitzt auf den Wassersack auf und schon ist man auf dem Wasser und schon funktioniert es. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Unsere lieben Freunde in Davos, die haben teure Mercedes, wo sie herkommen von Belgien und anderen Ländern. Und wisst ihr, was sie im Auto haben? Wassermatratze auf dem Sitz, dass sie auf dem Wasser reisen können, auch am Schabbat. So macht man das. Und jetzt müssen wir einfach daran denken, der Schriftgelehrte und der Pharisäer, der lebt auch in uns. Wir müssen nicht so zeigen, weil wenn wir auf den anderen zeigen, dann zeigen wir mit drei Fingern immer noch auf uns selber. Also einfach, ich finde es so schön, dass man auf solche Ideen kommt. Aber wir müssen auch wissen, wir sind kein Haar besser als sie. Darum müssen wir eben wissen, auch wir haben das Pharisäertum, das Rechthaberische oder das Gesetz umgehen. Das haben wir auch in uns. Und darum werde ich nochmal das wiederholen. Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Wir werden nicht gerechtfertigt durch unsere Taten. Das können wir nie. Wir können nie die Gegenleistung bringen, die nötig ist, dass unsere Sünden, das sind wie Berge, und unsere Schulden, das sind wie Täler, dass das ausgeglichen wird. Sondern es braucht einen anderen, der für uns zahlen tut. Dann sagt man Sühne, Wiedergutmachung, der Ausgleich schaffen. Und das können wir nie aus uns selber, sondern es ist immer Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Und das feiern wir im Abendmahl mit Brot und Wein. da hat er den Bund gemacht mit uns und hat gesagt, ich lade euch ein, ich habe mein Leben für euch gegeben, ich habe mein Leib für euch dahin gegeben und ich habe mein Blut fließen, damit eure Sünden, die Berge, abgetragen werden und eure Schulden, die Täler, aufgefüllt werden. Und ich möchte, dass ihr ein Volk von heiligen Priestern sind. Ein königlicher Priester sogar. Es geht immer ums Priestertum, wo Israel sein soll, aber auch wir sind gerufen, Israel zu sein. Wenn man ein bisschen am Volk Israel nachgeht, jetzt die positive Seite vom Volk Israel. Jakob, ihr kennt die Geschichte von Jakob, wie er mit dem Engel gekämpft hat, in der Nacht, bevor er wieder zurückkam ins Heimatland. Und er hat unbedingt den Segen wollen. Er sagt zum Engel, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und so hat dann der Engel gefragt, wie ist dein Name? Jakob. Und der Engel sagt zu ihm, du sollst nicht nur Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott gekämpft und hast mit Menschen gekämpft und hast nie Zweite gemacht. Und darum ist das eben auch Israel. Und wo eine grosse Hungersnot war, steht in der Bibel, dass Ben Israel nach Ägypten gezogen ist. Also die Söhne Israels sind nach Israel gezogen, nach Ägypten abgezogen. Ägypten steht immer für Mitzraim, für Knechtschaft, für Unterdrückung, für Unfreiheit, für Knechtschaft. Also Mitzraim oder Ägypten, das ist immer Unterdrückung, Unterjochung, Knechtschaft. Wo Gott sein Volk erlöst hat, dort ist es nicht mehr Ben Israel, sondern Am Israel. Am steht für Volk. Also nach Ägypten sind sie gegangen als Söhne Jakobs und in der Zeit von diesen 430 Jahren ist das ein riesiges Volk geworden. Beim Auszug sind 600'000 kriegstaugliche Männer gewesen, zwischen 20 und 50. 600'000, jetzt könnt ihr selber ausrechnen, wenn jeder geheiratet war und ein Kind und noch einen älteren Teil hatte, dann sind sie schon bei 2,4 Millionen. Also das ist ein Riesenvolk, ein Millionenvolk. Und so sind sie ausgezogen durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer besser gesagt. Und er hat rausgerufen, aus Ägypten rausgerufen. Und Gott sagt zum Volk, wenn ihr meine Stimme weit hören und meinen Bund halten dort, dann will ich euch zu meinem speziellen Eigentum machen, zu dem königlichen Priestertum und ihr sollt eine heilige Nation sein, eine heilige Nation vor allen Völkern. Wir wissen, Israel hat das nicht geschafft. Sie haben schon in der Einöde, in der Wüste, haben sie sich aufgelehnt gegen Gott. Schlussendlich sind sie aus diesen 2 Jahren eben 40 geworden. Ihr kennt die Geschichte alle. Und es hat einfach einen Haufen Geduld gebraucht und sie haben es nie erreicht. Bis heute. Aber es wird ein Tag kommen, da wird Gott von diesem Volk Decke wegnehmen. Ihre Augen werden salben mit Salbe, Augensalbe, und sie werden ihn erkennen und sie werden sein Volk sein und sein Eigentum. Aber jetzt wir, wer sind denn wir? Wir Menschen aus den Nationen, wir Menschen, wir Heiden, sind wir nicht die Kirche von Jesu Christi? Doch halt, was heisst Kirche? Auf Französisch heisst Eglise, Ecclesia, Latinisch oder Hebräisch, Griechisch, ich weiß es nicht ganz genau, Ecclesia. Und das heisst Ecclesia, herausgerufen. Ecclesia hat etwas damit zu tun, das sind die Rausgerufenen. Rausgerufen aus dieser Welt in Dienst von Gott, in Gottesdienst. Also da sind wir ganz nah am Volk Israel, Ecclesia, wir sind rausgerufen. Israel ist rausgerufen worden aus Ägypten. Wir sind rausgerufen worden aus dieser Weltzeit, um Gott zu dienen. Das wäre über das Wort Ecclesia. Und das andere Wort, das noch etwas näher ist unserem Deutsch, das wäre Kyriake, Kirche. Kyriake, das ist griechisch und heisst die, wo am Herr gehören. Kyrios ist der Herr, Kyriake, die, wo am Herr gehören. Also wenn wir jetzt Eglise nehmen oder Ecclesia oder Kyriake, es geht immer darum, entweder sind wir rausgerufen worden, wir sind gerufen worden, oder wir gehören auch ganz schlicht und einfach unserem Herr, an Herr Jesus Christus. Sind wir das wirklich als Kirche? Sind wir heute noch gesellschaftsrelevant? Dient die Landeskirche heute noch ihrem Herr? Oder hat man da auch ganz vieles verwässert und abgebaut und man ist grosszügig und man muss alles muss Platz haben in unserer Kirche? Ist das so, wie der Herr sich die Kirche vorstellt? Sind wir wirklich, gehören wir am Herr uneingeschränkt, vorbehaltslos? Jesus stellt uns auch noch eine Frage. Nicht nur die Frage von der Gesetzeserfüllung aus Angst vor dem ewigen Gericht. Es geht nicht nur um Pflichterfüllung. Es geht nicht nur um Recht und Gerechtigkeit. An einer Abdankung habe ich da vorletzt gehört, in der Hölle, dort gibt es Gerechtigkeit. Dort kommt jeder die gerechte Strophe über. Der erste Moment bin ich schockiert gewesen. Und ich aber dem nachdenkt habe, muss ich sagen, der Pfarrer hat ein gewisses Recht. Das ist wirklich wahr. Jeder kommt dort Gerechtigkeit über. Im Himmel gibt es nur Gnade. Nur Gnade. Wer in den Himmel kommt, das ist ein begnadigter Sünder. Nur wer Gnade erlangt hat, der kommt in den Himmel. Aus Leistung haben wir keine Chance. Das langt einfach nie. Und das wäre jetzt auch noch der seelsorgliche Aspekt von dieser Predigt. Es geht um die Liebe. Du sollst den Herr, die Gott lieben. Du sollst ihn lieben. Es geht nicht um Gesetzeserfüllung. Es geht nicht um Dienen. Es geht um Liebe. Du sollst ihn lieben aus deinem ganzen Herzen. Es sind hier vier Elemente, die genannt werden. Du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele. Da gehört auch Gefühl, Bauchgegend gehört auch dazu. In der Bibel werden Gefühle in Bauchgegend angesiedelt. Verstand und Kraft. Es geht um die Liebe. Gott lieben von Herzen, von der Seele, vom Verstand und mit ganzer Kraft. Und jetzt kommt Teil 2 und Teil 3. Das heisst, der Nächste wie dich selber. Und das ist jetzt auch etwas, wo miteinander zusammenhängt. Wie liebe ich Gott? Wie liebe ich mich? Wie liebe ich den anderen? So wie ich an einem anderen vergeben kann, so kann auch ich mir vergeben. Und wir beten noch, Herr, beten im Unser Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also so wie wir am anderen vergeben, so kann auch Gott uns vergeben. So wie Gott uns vergeben hat, können wir auch dem anderen vergeben und auch uns selber. Das hängt ganz stark miteinander zusammen. Wir können das nicht auseinander dividieren. Es gehört einfach zusammen. Und Jesus sagt dann zum Schluss von dieser Liebe, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wenn wir das Dreifachgebot können halten, Gott lieben, den Mitmensch lieben und uns selber lieben, dann haben wir die ganzen Gesetze und die ganzen Propheten erfüllt. Gott möge uns dabei helfen. Amen.